Die Kapitel über Gottesfeste in 3. Mose zeichnen ein Bild davon, wie Gott sich selbst als Quelle von Ruhe, Freude und gemeinschaftlicher Anwesenheit offenbart. Diese liturgischen Tage sind mehr als historische Gebote, sie weisen auf einen Prozess hin, in dem der dreieine Gott ausgekostet wird, bis seine Wirklichkeit in uns und durch uns zur Vollendung gelangt. Die Frage ist, wie diese himmlische Absicht unsere Haltung, unser gemeinsames Leben und unsere konkrete Antwort heute prägen soll. Feste als Offenbarung des vollendeten Gottes. Die Feste in 3. Mose sind nicht bloß kultische Termine, sie sind Türen, durch die das Wesen Gottes offenbar und erlebbar wird. Wenn das Gesetz den Gemeinden die Festzeiten benennt, zeigt sich darin ein göttlicher Wille zur Gemeinschaft und zum Genießen, nicht als flüchtiges Gefühl, sondern als gemeinsames Eintauchen in die Wirklichkeit Gottes. Es heißt in 3. Mose Kapitel 23 Vers 2, redet zu den Kindern Israel und sprecht, dies sind die Festzeiten des Herrn, die ihr verordnen sollt, als heilige Versammlungen anzurufen. Dieses Wort macht deutlich, dass die Feste von Gott selbst bestimmt sind und als heilige Zusammenkünfte die Präsenz und die Gaben des Herrn zugänglich machen. In Gott selbst genießen wir seine Reichtümer. Indem wir die Reichtümer des durch einen Prozess gegangenen und vollendeten dreieinen Gottes genießen, werden wir zu seinem Ausdruck. Das bedeutet, dass wir zum Leib Christi werden, zur Erweiterung Christi, damit Christus ausgedrückt wird. In der Deutung liegt die bleibende Kraft der Feier. Gott möchte, dass sein Reichtum keine bloße Lehre bleibt, sondern zur gemeinsamen Erfahrung wird, die den Leib Christi formt. Indem die Gemeinde in diesen Zeiten das Leben Gottes genießt, wird sie nicht nur passiver Empfänger, sondern zugleich Ausdruck des Empfangenen. Die Freude an Gott ordnet das Volk zu einem Leib, durch den Christus in der Welt sichtbar wird. So verweisen die Festzeiten auf eine doppelte Bewegung, Empfangen und Ausdrücken, in der der dreieine Gott gegenwärtig ist und sich in der Gemeinschaft manifestiert. Aus diesem Blickwinkel entsteht Mut, die Feste lehren, dass Gottes Fürsorge konkret und gemeinschaftlich ist, dass die Freude am Herrn uns nicht isoliert, sondern zusammenführt. Wer diese Feste geistlich betritt, erkennt ein Bild des kirchlichen Lebens, in dem Gottes Fülle geteilt und dargebracht wird, das ermutigt dazu, in der Gemeinde das Genossene weiteratmen zu lassen und so dem Leib Christi Raum zu geben, Christus auszudrücken. Redet zu den Kindern Israel und sprecht, dies sind die Festzeiten des Herrn, die ihr verordnen sollt, als heilige Versammlungen anzurufen. Zugleich lädt die Betrachtung der Feste dazu ein, mit stillem Vertrauen zu leben, Gottes Ordnungen sind Gestaltungsmittel, damit sein Wesen in Gemeinschaft erfahrbar wird. In dieser Perspektive wird Gemeinschaft nicht als Pflicht, sondern als Ort des gemeinsamen Genießens und des wechselseitigen Ausdrückens des Lebens Gottes verstanden, eine Hoffnung, die Trost und Kraft schenkt. Das Jubeljahr als Vollendung der Freude. Das Jubeljahr steht im biblischen Festkalender als Gipfel, als eine Vollendung, die das wiederkehrende Genießen zum dauerhaften Zustand erhebt. In der Einfachheit seines Gesetzes steckt eine große Verheißung, Zeiten des Loslassens, der Rückgabe und der Wiederherstellung, die auf etwas Endgültiges hinweisen. Es heißt in 3. Mose Kapitel 25 Vers 10, und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und das Jubeljahr ausrufen, und ihr sollt ein Freijahr halten für das Land. Dieses Jubeljahr ist nicht nur sozioökonomische Ordnung, sondern Symbol für die bleibende Herrschaft Gottes über sein Volk und seinen Besitz. Das Jubeljahr ist die Vollendung und Erfüllung unseres Genießens der Reichtümer des dreieinen Gottes in Gott selbst. Wenn wir den dreieinen Gott in seiner ganzen Fülle genießen und dieses Genießen in ihm selbst haben, erreichen wir das Jubeljahr, das ewig währen wird. Eschatologisch gesehen verweist das Jubeljahr auf die Vollendung, in der Gottes Gegenwart beständig wird und das gelegentliche Genießen in eine ewige Gegenwart übergeht. Die Praxis der Rückkehr und des Erbteilwiedergewinnens bildet ein Bild der letzten Wiederherstellung, in der die Gemeinschaft als bleibende Ausdrucksform Gottes lebt. Wenn das Jubeljahr das Ziel der Festzeiten markiert, öffnet sich damit eine Hoffnung, dass Gottes Zuwendung nicht fragmentarisch bleibt, sondern in einer neuen, dauerhaften Gestalt bei den Erlösten wohnt. Dieser Blick auf das Jubeljahr möchte ermutigen, die Endzeitverheißung ist kein ferner Traum, sondern die Richtung, in die Gottes gegenwärtiges Wirken zielt. Die Gewissheit, dass die Zeit der Freude und der Wiederherstellung ihr Ziel hat, tröstet in Gegenwartsschwierigkeiten und weckt Geduld für die wachsende Entfaltung des Leibes Christi, sie lässt auf eine bleibende Gemeinschaft hoffen, die Gottes Fülle in sich trägt. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und das Jubeljahr ausrufen, und ihr sollt ein Freijahr halten für das Land. Die Vorstellung des Jubeljahrs schenkt eine behutsame Zuversicht, Gottes Arbeit hat ein Ziel und die Festzeiten sind Schritte auf dem Weg dorthin. Diese Hoffnung nährt die Geduld des Glaubens und die Erwartung, dass Gott das, womit er begonnen hat, vollenden wird, ein Trost, der Zuversicht und Ausdauer in der Gemeinschaft fördert. Unsere Antwort, Ziel, Respekt und Gehorsam. Wie antwortet das Volk Gottes auf diese Offenbarung? Die Botschaft weist auf drei Haltungen, von denen Gehorsam zentral bleibt, dem Ziel Gottes folgen, sein Werk achten und in praktischer Nachfolge leben. Gehorsam ist hier weniger rechtliche Leistung als Übereinstimmung mit dem, was Gott bereits getan hat, ein inneres Mitgehen, das die eigene Richtung an Gottes Ziel ausrichtet. Es heißt in Johannes 14,15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Lieben und Gehorchen sind verbunden, Gehorsam ist Ausdruck einer Beziehung, die Christus in den Leib Christi hineinführt. Gott zu gehorchen bedeutet ganz einfach, mit Gott mitzugehen. Es heißt, allem zuzustimmen, was er ist, und allem, was er vollbracht hat. Wenn wir Gott gehorchen, stimmen wir mit ihm und mit seinem Werk überein. In der praktischen Deutung bedeutet dies, dass das Leben des Glaubens stellvertretend und gemeinschaftlich zu denken ist, wer Gottes Ziel annimmt und sein vollbrachtes Werk respektiert, wird Teil jenes Leibes, durch den Christus ausgedehnt und ausgedrückt wird. Dieses Einswerden ist kein Selbstaufopferungsprogramm im moralischen Sinne, sondern das Hinübergeben der eigenen Stellung, damit Christus durch die Gaben und das Leben der Gemeinschaft weitergegeben wird. Solches Gehorchen formt nicht nur das individuelle Herz, sondern die Gestalt der Gemeinde als Leib Christi. Als Abschluss bleibt die Zuversicht, dass Gottes Einladung zur Übereinstimmung kein Druck, sondern ein Freiraum ist, in der Hingabe an Christus offenbart sich Leben, das Gemeinschaft baut und Hoffnung schenkt. Die Aussicht, Teil des Leibes Christi zu sein, gibt Grund zur Freude und zur ruhigen Entschlossenheit, Gott in Liebe nachzufolgen. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Die Antwort, die aus dieser Betrachtung erwächst, ist eine beruhigende Einladung. Gehorsam als geteilte Haltung bringt Beteiligung an der Ausdehnung Christi und formt die Gemeinde als lebendigen Ausdruck Gottes. In dieser Perspektive ist das Mitgehen mit Gott Quelle von Mut und Gemeinschaftsstärke, ein Trost, der zur beständigen Hingabe ermutigt. Herr, lehre uns, dich nicht als bloßes Konzept, sondern als lebendige Gegenwart zu suchen, und schenke uns Freude, die in Gemeinschaft reift und bleibt. Lass dein vollbrachtes Werk uns innerlich verändern, damit dein Leib sichtbar wird und dein Reich sich ausbreitet. In dieser Hoffnung vertrauen wir auf deine Treue. Amen.